Ja, zunächst möchte ich mich bedanken für diese Einladung. Ich hoffe, es ist laut und deutlich genug für alle. Ja, ich möchte mich bedanken. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Thema, das Leben der Gemeinde in schwierigen Zeiten. Vielleicht kurz zu meiner Person. Wie mein Name es erkennen lässt, ich komme aus Frankreich ursprünglich, lebe in Deutschland seit jetzt ein paar Jahrzehnten. Also ich denke, dass ich die Sprache relativ gut beherrsche, dass es verständlich ist. Ich bin verheiratet mit einer deutschen Frau, Margret. Wir leben eigentlich in Hessen. Aber die Gemeinde, woher ich komme, ist in Rheinland-Pfalz. Es ist Worms, die Lutherstadt. Ich komme aus der Immanuel-Gemeinde, bin dort Gemeindeälteste. Wir sind zwei eigentlich. Was soll ich noch sagen? Wir haben drei Kinder mit meiner Frau, drei wachsenden Töchtern und sechs Enkelkinder. Ich bin zwar Gemeindeälteste, bin aber berufstätig. Das heißt, ich habe Mitleid für diejenigen, die heute Abend vielleicht von der Arbeit kommen. Ich habe auch vorher gearbeitet. Ich werde Rücksicht nehmen, dass wenn es keine Fragen gibt, noch zu meiner Person. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was man sagen sollte. Wir werden zwei Vorträge und eine Predigt zu diesem Thema haben, das Leben der Gemeinde in schwierigen Zeiten. Das ist natürlich jetzt es ist nicht möglich, irgendwie so eine Auslegungspredigt über dieses Thema zu machen. Vor allem der Vortrag von heute Abend wird ein bisschen trocken sein. Ich hoffe nicht zu trocken, aber es ist notwendig, dass wir uns fragen, was sind überhaupt schwierige Zeiten und vor welchen Herausforderungen stehen wir heute als Christen in dieser Gesellschaft. Also es wird ein bisschen Geduld wird verlangt von euch. Morgen wird es anders sein. Es wird sehr praktisch sein. Es geht um die Frage, wie können wir in den schwierigen Zeiten, die die Gemeinde durchmacht, standhaft bleiben? Es bezieht sich auf die Christen eigentlich, auf unsere Person als Christen. Und dann am Sonntag bei der Predigt wird es um den Auftrag der Gemeinde Jesu in diesen schwierigen Zeiten geben. So, und zunächst möchte ich kurz beten, dass Gott uns dazu hilft, dass wir seinen Willen erkennen. Lieber Herr, wir bitten dich um Konzentration, wir bitten dich um Hilfe deines Geistes, dass wir dein Wort recht verstehen und wenn wir mit den Dingen konfrontiert sind, die in dieser Welt üblich sind, die uns vielleicht beschäftigen, lass uns wirklich nicht menschlich denken, sondern von deinem Wort und auch von deinem Geist geführt werden. Wir bitten dich. Amen. Wie gesagt, heute stellt sich die Frage, vor welchen Herausforderungen steht die Gemeinde des 21. Jahrhunderts? Was sind die Herausforderungen? Sind wir überhaupt in schwierigen Zeiten? Ich glaube, da die meisten von euch werden sicherlich sagen, ja. Aber wir wollen ein bisschen mehr darüber nachdenken. Morgen werden wir versuchen, folgende Frage zu beantworten. Wie können wir als einzelne Christen in der Gemeinde, aber auch in unserem Alltag, wie können wir in den schwierigen Zeiten, die die Gemeinde durchmacht, standhaft bleiben? Das Ziel erreichen, das Gott uns vor Augen gestellt hat. Und am Sonntag wird das Thema der Predigt sein, was ist der Auftrag der Gemeinde Jesu in guten wie in schwierigen Zeiten? Heute Abend, vor welchen Herausforderungen steht die Gemeinde des 21. Jahrhunderts? Beginnen wir mit der Frage, was schwierige Zeiten sind. Was sind schwierige Zeiten? Was meint die Bibel, wenn sie von schwierigen Zeiten spricht? Können wir überhaupt sagen, dass wir uns heute in schwierigen Zeiten befinden? Oder ist es Normalität? Wie schon gesagt, der heutige Vortrag wird mehr eine Bestandaufnahme sein. Es ist wichtig, dass wir die Problematik verstehen, bevor wir uns mit möglichen Antworten auseinandersetzen. Das ist notwendig, bevor wir die Bibel aufschlagen und nach Antworten suchen, dass wir verstehen, was ist überhaupt gemeint. Ich habe versucht, diese Herausforderung in drei Kategorien einzuteilen. Wir werden mal sehen, dass es Herausforderung theologischer Natur gibt. Das sind Fragen, die sich auf den Inhalt unseres Glaubens beziehen, auf das, was wir glauben und eventuell auch heilsnotwendig ist. Also Herausforderung theologischer Natur, ja, was die mit dem Glauben zu tun haben. Zweitens werden wir mal sehen, dass es auch andere Herausforderungen gibt, moralischer oder ethischer Natur. Also ethisch, moralisch, das ist, was die Bibel als gut oder schlecht ansieht. Und drittens werden wir uns mit politischen und philosophischen Herausforderungen beschäftigen. Wobei es manchmal schwierig ist, diese politische oder philosophische Herausforderung von den ethischen Fragen zu unterscheiden. Es gibt eine Schnittmenge. Was sind schwierige Zeiten nach der Bibel? Was meinen wir, wenn wir von schwierigen Zeiten sprechen? Ich habe im Neuen Testament zwei Stellen gefunden, wo von schwierigen Zeiten die Rede ist. Die erste Stelle können wir vielleicht lesen. Eigentlich werden wir zwei Textstellen heute Abend lesen. Also wie gesagt, es ist wenig, aber morgen werden wir sehr viele biblische Stellen lesen und uns damit beschäftigen. Die erste Stelle finden wir in 1. Korinther 7. 1. Korinther 7. Das ist das Thema Ehe. Und Paulus sagt im Vers 26, sind Ratschläge an die Unverheirateten. Er sagt in Vers 20, so halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen, das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Wir haben hier einen Ausdruck, ich halte nun um der gegenwärtigen Not. Für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Zum Beispiel, wer unverheiratet ist, soll unverheiratet bleiben, wer verheiratet ist, soll in der Ehe bleiben. Die zweite Stelle, die wollen wir auch lesen. Das ist eine bekannte Stelle, also wahrscheinlich wird sie von vielen erwartet. Sie finden wir in 2. Timotheus Brief, Kapitel 3. 2. Timotheus Brief, Kapitel 3. Das ist eigentlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Es geht um die letzten Worte, die er für seinen geistlichen Sohn Timotheus hat. 2. Timotheus, Kapitel 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab, sagt Paulus dem Timotheus. Was die Stelle in 1. Korinther 7 angeht, wenn Paulus sagt, aufgrund der gegenwärtigen Not willen, ist es gut für einen Menschen, so zu bleiben, wie er ist. Es ist schwer zu wissen, was er eigentlich meint, auf was er sich bezieht. Er spricht über die Ehe, das wissen wir, und die Frage ist, ob es gut ist, zu heiraten. Aber was ist der Anlass für diesen Rat? Einige denken, dass es vielleicht, als Paulus diese Zeilen geschrieben hat, den Korinthern, dass es damals eine Hungersnot gab, eine schwierige Zeit. Es ist uns bekannt, dass im Jahre 51 nach Christus, dass es tatsächlich eine Hungersnot gab in Griechenland. Vielleicht meint er das und er sagt, es wäre eine vorübergehende Situation und in dieser Situation ist es gut, nicht zu heiraten. Aber wenn die Hungersnot vorbei ist, dann kann man machen, was man will. Aber es kann auch sein, dass Paulus etwas anderes im Sinne hat, dass er im Hinblick, das werden wir auch im 2. Timotheus 3 sehen, dass er, wenn er an diese gegenwärtige Not denkt, dass er an eine Zeit denkt, die eigentlich die ganze Zeit der Gemeinde kennzeichnet, also die Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, seine Wiederkunft. Das heißt, er könnte meinen hier, im Hinblick auf die baldige Wiederkunft Jesu, ist es so, dass die Christen die Welt so gebrauchen sollen, als ob sie sie nicht wirklich gebrauchen würden. Das führt uns zu 2. Timotheus 3. Was meint er jetzt, wenn er sagt, in den letzten Zeiten? Was meint er? Wenn wir heute im 21. Jahrhundert diese Zeilen lesen, denken wir, ja gut, wir leben möglicherweise in den letzten Zeiten und Paulus spricht nicht von der Situation von damals, sondern von der Situation, die dann Christen betreffen wird, die in den letzten Zeiten leben. Und wenn wir diese Merkmale der Menschen der letzten Zeiten lesen, dann sagen wir, oh, das passt wunderbar zu unserer Zeit. Das sind tatsächlich das, was wir heute feststellen. Die Menschen sind heute prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Aber wir müssen aufpassen, weil es ist so, dass wenn die Bibel von den letzten Zeiten spricht, dann meint sie auch, und wir sehen das auch im Kontext, Paulus scheint auch Menschen im Sinn zu haben, die leben damals, die damals gelebt haben. Er spricht hier zum Beispiel von falschen Lehrern, die schon in der Gemeinde, die damals in der Gemeinde schon aktiv waren. Und es ist auch so, dass wenn die Bibel von den letzten Zeiten spricht, dass sie tatsächlich die Zeit meint, also zwischen dem ersten Kommen Jesu und seine Fleischwerdung und seine Wiederkunft. Das heißt, wir sind heute in den letzten Zeiten, aber die Christen waren damals auch in den letzten Zeiten. Die letzten Zeiten, das sollen wir möglicherweise als die gesamte neutestamentliche Periode verstehen. Und diese Endzeitstimmung gab es schon damals, die gab es mehrmals in den letzten 2000 Jahren. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Okay, dann kommen wir zu der ersten Kategorien von Herausforderung, mit denen wir konfrontiert sind. Das sind diese theologische Herausforderungen. Die heutigen theologischen Herausforderungen bestehen aus tiefen Veränderungen in der Art und Weise, wie Christen die Botschaft der Bibel verstehen und sie im täglichen Leben anwenden. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht an die Erweckungszeit oder im vorletzten Jahrhundert denken, da gab es eine bestimmte Frömmigkeit, könnte die Situation der Gemeinde als konservativ bezeichnen. Was wir heute sehen, ist eine tiefe Veränderung. Und vor allem in den letzten, ich gehöre zu einer Kategorie von Menschen, die diesen Wandel auch erlebt haben. Ich kann sagen, dass als ich mich bekehrt habe, als ich zum Glauben gekommen bin, war die Frömmigkeit nicht so, wie sie heute ist. Und das ist wirklich etwas, was frappierend ist, was wir heute feststellen. Wir können nicht sagen, es war vor 30 Jahren oder 40 Jahren genauso, wie es heute ist. Ich habe 4 solche Merkmale gefunden. Also 4 Merkmale, die die Gemeinde heute charakterisieren. Das erste Merkmal ist, ich nenne das so, eine Verringerung des Stellenwerts der Bibel in der Predigt vor allem. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt hier in diese Gemeinde, habt auch den Segen, wenn ihr in dieser Gemeinde kommt, Gottes Wort jeden Sonntag und vielleicht eine Bibelstunde zu hören. Ich bin nicht mehr so die letzte Zeit, aber ich war eine Zeit lang sehr oft unterwegs. Und es ist schon vorgekommen in den letzten 20 Jahren, dass ich in Gemeinde war, wo man die Bibel nicht einmal aufgeschlagen hat. Auch bei der Predigt. Jemand hat gepredigt, ohne die Bibel aufzuschlagen. Es gibt in der Predigt oder in den Bibelstunden, was man Bibelstunden nennt, wenn man noch solche Stunden hat, wenig Gebrauch vom Inhalt des Wortes Gottes. Und die Konsequenz ist, dass Menschen auch ein sehr oberflächliches Verständnis der Wahrheit haben und dass die Wahrheit der Bibel sehr wenig Einfluss auf ihre Lebensweise hat. Also die Bibel hat nicht mehr den Wert, den sie damals hatte. Zweitens, wir stellen auch fest, dass ein Abdriften oder sogar eine Abkehr von den historischen Bekenntnissen stattfindet in der Gemeinde heute. Und damit ein Hinübergleiten zu humanistischen Denken und sogar mystischen Ansichten über die Spiritualität. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ihr habt ein Bekenntnis, ne, in dieser Gemeinde, also Westminster-Bekenntnis. Ja, also ich komme auch aus einer Gemeinde, wo wir für gut halten, ein Bekenntnis zu haben. Das heißt, wenn Leute kommen und Mitglied in unserer Gemeinde sein wollen, dann sagen wir, das ist das, was wir glauben. Ich gucke mir oft die Webseiten der Gemeinden und so beurteile ich auch ein bisschen eine Gemeinde. Stelle fest, dass wenn sie ein Bekenntnis haben, das ist sehr, sehr, sehr dürftig. Man weiß nicht, was sie glauben. Ja, also Leute sagen, Jesus Christus ist bei uns im Zentrum. Aber was meinen Sie mit Jesus Christus ist bei uns im Zentrum? Was verstehen Sie über Jesus Christus? Was bekennen Sie über Jesus Christus? Historische Bekenntnisse, die Christen haben immer Bekenntnisse gehabt, werden heute als kalte oder langweilige Orthodoxie wahrgenommen. Und man denkt, wenn wir Bekenntnissen haben, dann es ist ja so, dass wir dann, also wir würden möglicherweise bestimmte Christen ausschließen. Das würde zu Diskussionen führen. Das glaube ich, aber der andere muss nicht unbedingt das glauben. In Wirklichkeit ist es das Gegenteil. Bekenntnisse wurden einfach so entwickelt, um eigentlich einen gemeinsamen Glauben zu haben. Sie wurden als Leitplanken gedacht, ja, um die Gläubigen vor zerstörerischen Theologien und Glaubensrichtungen zu schützen. Es ist heute nicht mehr so. Bekenntnisse haben kein Wert mehr oder wenig in der Gemeinde. Ein drittes Merkmal ist eine viel größere Betonung auf die Erfahrung. Also wichtig ist nicht, was man glaubt, sondern was man mit Gott erfährt, welche Erfahrung man mit Gott macht. Ich war auch in Gottesdiensten, wo man die Leute eingeladen hat, über ihre Erfahrung zu reden. Ne? Und dann sind Leute sind oft begeistert und sagen, ja, heute Morgen habe ich das und das erlebt. Ich war im Garten und habe schöne Rosen gesehen und gerochen und das erinnert mich an die Schönheit Jesu Christi oder solche Sachen. Also Erfahrung, manchmal am Rande der mystischen Erfahrung. Ja? Die Bibel hat wenig Bezug. Diese Betonung der Erfahrung geschieht auf Kosten der Erkenntnis. Wenn man heute sagt, wichtig im christlichen Glauben ist auch die Erkenntnis, dann gibt es oft Probleme. Dieser Begriff wird oft missverstanden, Erkenntnis. Wissen, biblisches Wissen ist nicht gleich Intellektualismus. Und Gott kennen oder Gott erkennen bedeutet nicht, alle theologische Fragen beantworten zu können, sondern die Rede ist von einer Beziehung zu Gott im Geist und in der Wahrheit der Bibel zu haben. Viertens, wir haben und stellen auch fest, eine allmähliche Abkehr von der Lehre der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Das heißt, der Kernstück des evangelischen Glaubens, des Protestantismus, braucht man nur zu sehen heute, welch Erfolg bestimmte Menschen haben, die von denen man nicht genau weiß, welche Theologie sie haben, ob sie Protestanten oder Katholiken sind. Das ist egal. Also wichtig ist das, was sie uns zu sagen haben. Und es kann so weit gehen, dass man sagt, okay, das ist nicht so wichtig. Eigentlich diese Fragen, diese Diskussion hat damals während der Reformation stattgefunden. Heute würden diese Fragen die Gemeinde spalten. Dann lassen wir sie einfach außen vor. Wichtig ist, dass wir zusammenkommen, dass wir die Einheit erleben, dass wir zusammen beten, dass wir Gott anbeten, dass wir schöne Lieder singen. Und das ist das, was zählt. Aber solche biblischen Lehren wie die Lehre der Rechtfertigung ist nicht mehr so wichtig. Aber wenn man so denkt, dann da besteht eine sehr große Gefahr da. Denn man kann sich auch fragen, was glauben wir, was ist denn da notwendig, um gerettet zu werden? Wird man gerettet dadurch, dass man am Sonntag in die Gemeinde geht? Wird man gerettet dadurch, dass man schöne Lieder singt, dass man Gott anbetet? Ist es das, was uns rettet? Oder ist es, was Christen lange geglaubt haben, dass wir durch das Sühnewerk Jesu Christi gerettet werden und durch das, was er am Kreuz getan hat, durch seine Auferstehung, und das nehmen wir durch den Glauben wahr. Ist es das, was uns rettet, oder ist es unsere Praxis? Unter dem Vorwand, die Einheit in der Liebe zu suchen, beginnen viele Christen heute, die Errungenschaften der Reformation über Bord zu werfen. Das sind die ersten Herausforderungen theologischer Natur, mit denen wir heute konfrontiert sind. Ich hoffe, ihr merkt, was das mit dem Thema zu tun hat, dass es doch mit dem Thema zu tun hat. Das sind Dinge, die auch erklären, warum wir manchmal mit bestimmten Problemen in den Gemeinden konfrontiert sind. Wir kommen nochmal dazu. Ja, zweite Kategorie, das sind Herausforderungen ethischer Natur. Ich möchte drei Feststellungen über den moralischen Zustand der heutigen Gesellschaft sowie der Gemeinde machen. Drei Feststellungen. Die erste Feststellung ist die relativistische und pluralistische Weltanschauung über die Wahrheit, die die Menschen heute haben. Das ist im Gegensatz zu der biblischen Lehre über die Wahrheit steht. Ich erkläre mal die Begriffe. Also ich möchte nicht, dass das so klingt, also als ob völlig unverständlich. Ich habe gesagt, es gibt eine relativistische, das hat mit Relativismus zu tun. Relativ ist etwas, was nicht absolut ist. Und pluralistisch, das wissen wir auch, pluralistisch ist es plural. Also nicht eine Meinung, sondern viele Meinungen, unterschiedliche Meinungen. Der Relativismus ist die Theorie, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Wenn wir sagen, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in unserer Gemeinde, wir gehen fast jeden Samstag auf die Straße und predigen da. Und wenn man sagt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, kann es passieren, dass einer kommt und er sagt, ich fühle mich diskriminiert. Ich bin Muslim oder ich bin Jude oder ich bin, gehöre an einer anderen Religion. Und wenn du sagst, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, die einzige Wahrheit, da fühle ich mich diskriminiert. Und es ist schon mal vorgekommen, dass jemand die Polizei angerufen hat. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und Relativisten verwerfen auch die Ideen absoluter ethischer Werte. Es gibt keine absolute ethische Werte. Wenn du deine Meinung über die Ehe hast oder verschiedene ethische Themen, dann kannst du eine Meinung haben. Es gibt andere, die haben eine andere Meinung und die ist genauso gültig. Der Pluralismus ist auch ein Kind dieses Relativismus. Es bedeutet praktisch erkennen und gelten lassen eine Vielfalt von Meinungen, sei es Anschauungen, Religionen und Kulturen, Lebensweisen und Gebräuche. Wir können nicht sagen, es gibt eine deutsche Kultur oder eine europäische Kultur, eine christliche Kultur oder Deutschland ist ein christliches Abendland. Erinnert euch vielleicht an die Aussage von dem ehemaligen Bundespräsident Deutschland, der Islam gehört zu Deutschland. Was er damit meint ist, das ist ein Teil von Deutschland. Es gibt nicht nur Christen in Deutschland, es gibt Muslime, es gibt auch Menschen, die andere Religionen haben. Und dass wir leben in einer pluralistischen Welt, wo jeder das Recht hat, so zu denken, wie er denken will. Kirchen werden von Christen gebaut, Moscheen werden von Muslimen gebaut, Synagogen von Juden und so weiter, Tempel von vielleicht Buddhisten oder Hinduisten. Wir leben in eine solche Gesellschaft und wir müssen Rücksicht auf diese verschiedenen Meinungen haben. Wir Christen sind der Meinung, dass es nicht eine Vielfalt von Wahrheiten gibt, sondern dass es nur eine Wahrheit gibt, Jesus Christus selbst. Das heißt nicht, dass wir intolerant sind. Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass es auch Menschen, die andere Meinungen haben. Aber wir können nicht sagen, ja, das ist alles gleich. Ja, das hat den gleichen Wert. Wir tolerieren bedeutet, ich akzeptiere, dass Menschen anders denken, aber ich glaube trotzdem, dass meine Überzeugung richtig ist. Ich glaube, dass nur durch Christus man gerettet werden kann. Die zweite Feststellung, es kommt immer häufiger vor, dass Menschen in der Gemeinde berechtigt sind, zu lehren und zu leiten. Es geht jetzt um wirklich die Gemeinde, um die Situation in Gemeinden. Obwohl ihr Leben bei weitem nicht mit der Lehre des Wortes Gottes übereinstimmt. So wie es damals bei den, Jesus hat über die Pharisäer gesagt, hört, was sie sagen, aber tut nicht, was sie tun. Nehmt sie nicht als Vorbilder. Und heute ist es nicht ungewöhnlich, dass in Gemeinden Menschen lehren, Menschen leiten, die einen Lebensstil haben, der dem nicht entspricht, was wir in der Bibel lesen. Die Fälle von Gemeindenleiter, die in illegitimen Lebenspartnerschaften leben, die zum Beispiel andere Geschlechtsorientierungen haben als das, was die Bibel von uns fordert, häufen sich. Oder es gibt Menschen auch, die haben einen ungezügelten Lebensstil. Und das stellt ein echtes Problem dar in der Gemeinde. Warum? Weil die Konsequenzen für die Christen, die diese Menschen als Vorbilder nehmen, verheerend sind. In der Bibel, das werden wir mal sehen, morgen vor allem, die Bibel sagt, wir sollen Menschen als Vorbilder haben in der Gemeinde. Vor allem die Gemeindeleiter sollen Vorbilder sein. Und wir sollen ihnen nachahmen, wie sie leben. Und wenn ich natürlich schlechte Vorbilder habe, sind die Konsequenzen für meinen Lebensstil verheerend. Dritte Feststellung, was diese ethische Wert angeht, wir haben immer mehr Gemeindeglieder, die mehr nach den Maßstäben der Welt leben als nach Gottes Wort. Ich meine jetzt nicht nur, dass sie wirklich auffallen durch ihr Lebensstil, aber sie lassen sich von weltlichen Maßstäben prägen, mehr als sie sich von der Bibel und der Lehre der Bibel prägen lassen. Ein Beispiel, das sehen wir dadurch, dass die moderne Gesellschaft die Vorstellung vermittelt, propagiert, dass die Menschen mehr Rechten haben als Pflichten. Und das sehen wir auch oft in den Gemeinden, dass Menschen, wenn in bestimmten Situationen, es gibt auch Konflikte, sie reagieren nicht, wie sie eigentlich als Christen reagieren sollten. Sie kommen mit bestimmten Forderungen und sagen, ich hab Rechte, aber sie sehen nicht unbedingt ihre Pflichten als etwas, was Gott und das Wort Gottes von ihnen fordert. So sind zum Beispiel sind viele Christen nicht mehr bereit, sich unterzuordnen. Und oft, besonders in Konfliktsituationen, demonstrieren diese Menschen eine gewisse Arroganz in der Gemeinde. Und es ist oft so, dass sie bei diesen Konflikten sehr, sehr schnell die Gemeinde verlassen, zum Beispiel. Ja. Sie können Konflikten nicht aushalten. Sie können sich in diesen Konfliktsituationen nicht korrekt verhalten. Ja. Weil sie bestimmte Ideen haben und sie verstehen nicht, dass andere sie nicht verstehen oder nicht diese Ideen auch akzeptieren. Okay, das ist das soweit für was diese ethische und moralische Herausforderung angeht. Wir kommen zu der dritten Kategorie, das sind politische und philosophische Herausforderung. Wir leben in einer Welt, in der von uns erwartet wird, dass wir politisch korrekt und pluralistisch, das heißt, wir haben gesehen, was das bedeutet, dass wir alle Glaubensrichtungen akzeptieren, müssen so sein. Und wenn wir nicht so sind, dann müssen wir mit Hinterfragen, mit einer gewissen Skepsis und auch dem Vorwurf der Intoleranz rechnen. Ich möchte drei Themen ansprechen, die ich als politisch eingestuft habe. Das erste Thema ist das Thema der sozialen Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob das Thema euch bekannt ist. Man spricht vielen Gemeinden heutzutage von der Notwendigkeit, sozial gerecht zu sein, sprich von sozialen Gerechtigkeit. Das wäre ein Auftrag der Gemeinde. Zweite, das ist das Thema der Beziehung der Gemeinde zu der Obrigkeit. Das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema im Hinblick jetzt auf das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben mit dieser Corona-Politik. Also es geht um die Beziehung der Gemeinde zu der Obrigkeit. Welche Beziehung sollte die Gemeinde zu der Obrigkeit haben? Und drittens, es gibt sicherlich mehr, aber ich habe diese drei einfach so rausgenommen. Das ist der Umgang mit Verschwörungstheorien. Also ich wiederhole es nochmal, wir kommen jetzt auf diese Punkte. Das Thema der sozialen Gerechtigkeit. Zweitens, die Beziehung der Gemeinde zu der Obrigkeit. Und drittens der Umgang mit Verschwörungstheorien. Zunächst das Thema soziale Gerechtigkeit. Da wird eine Frage aufgeworfen: Ist es unsere Pflicht, uns als Christen, als Gemeinde mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu befassen? In vielen unserer Kreise herrscht ein gewisses Misstrauen gegenüber diesem Konzept. Wenn man das hört, soziale Gerechtigkeit, oh, das erinnert an ein soziales Evangelium oder solche Sachen. Und es wird auch zu Recht betont, dass diese Beschäftigung mit der sozialen Gerechtigkeit nicht die primäre, die wesentliche Funktion der Gemeinde Jesu ist. Es ist nicht der primäre Auftrag der Gemeinde, sich um diese Dinge zu kümmern, sondern der primäre Auftrag der Gemeinde ist, das werden wir auch am Sonntag sehen, ist eigentlich Gotteslob, Gottesanbetung, der Aufbau der Gemeinde, also die Ermahnung der Geschwister in der Gemeinde und auch die Evangelisation. Aber das ist trotzdem, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht alles einfach so zu schnell ablehnen, zu schnell einfach abweisen. Ich denke schon, dass Christen eine gewisse Verantwortung haben in dieser Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, dass wir das Salz der Erde sind oder das Licht der Welt, meint er sicherlich nicht unbedingt, dass, also nicht nur sagen wir, dass es unser Auftrag ist, das Evangelium zu sagen, sondern auch durch unsere Taten, unser Lebensstil zu zeigen, dass wir anders sind. Und es ist ganz klar, dass wir uns mit Verhalten auseinandersetzen müssen. Also wie die Menschen denken, wie sie ticken, wie sie sich verhalten und im Gegensatz zu ihnen, wie wir bestimmte Dinge verstehen und wie wir uns verhalten. Was versteht man unter sozialen Gerechtigkeit? Zunächst müssen wir erkennen, dass es nicht einfach nur Themen betrifft, wie den Kampf von Frauen gegen sexuelle Übergriffe betrifft. Also ihr kennt sicherlich diese Bewegung Me Too. Ja, also es ist man hört sehr viel darüber in den sozialen Medien. Frauen beschweren sich immer wieder, immer mehr, dass sie Ziele von sexuellen Übergriffen wurden und so weiter. Und man hört Sachen, die damals tabu waren. Man hat sich damals nicht darüber unterhalten und viele Sachen waren total verborgen. Also das Thema soziale Gerechtigkeit, Me Too, Recht der Frauen, Umgang mit zwischen den Geschlechtern. Oder es gibt auch eine Bewegung, die immer aktueller wird, kommt aus Amerika. Leider kommt nicht nur Gutes aus Amerika, sondern auch viele schlechte Dinge. Die nennt man Woke-Bewegung, habt ihr vielleicht gehört. Woke bedeutet wach, also wach sein. Es geht eigentlich um Themen wie Kampf gegen den Rassismus. Das geht so weit. Vielleicht habt ihr auch von dieser Geschichte gehört, jetzt in Kanada, dass einige Leute sich beschwert haben, einige Ureinwohner, aber nicht nur die Ureinwohner, sondern andere, die auch sie in Schutz genommen haben und die sich als ihre Vertreter auch geäußert haben. Also die katholische Kirche hätte in der Vergangenheit diese Menschen misshandelt, Kinder missbraucht und solche Sachen. Es geht auch um Rassismus in der Gemeinde, also in den USA, in bestimmten Regionen gibt es große Unterschiede. Es gibt Gemeinden von Schwarzen, Gemeinden von Weißen, also nicht nur in Südafrika. Also es sind solche Dinge. Habt ihr vielleicht diesen Begriff gehört? Black Life Matters. Ja. Und das geht sehr, 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 sehr weit. Das führt dazu auch, dass man versucht, auch bestimmte Dinge neu zu verstehen, neu zu ordnen. Christen sorgen sich, also wenn, natürlich, wenn man mit diesen Dingen konfrontiert ist, dann versteht man, ist es wirklich der Auftrag der Gemeinde, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, oder sollen wir das ignorieren? Aber soziale Gerechtigkeit ist mehr als das. Soziale Gerechtigkeit ist auch zum Beispiel das Thema Abtreibung. Ja? Ich gehöre zu einer Generation von Christen, heute spricht man von den Rechten der Christen in Zeit der Corona, also die Leute gehen auf die Straße, weil sie sich gegen diese Corona-Politik wehren, aber wie viele gehen noch auf die Straße, um gegen die Abtreibung zu protestieren? Es sind immer noch Tausend, Hunderttausend Kinder werden jedes Jahr in der Bundesrepublik Deutschland abgetrieben. Wer beschwert sich darüber? Wer geht noch auf die Straße gegen solche Sachen? Ist es der Auftrag der Christen, dagegen zu protestieren, etwas zu sagen? Religionsfreiheit ist es auch wichtig. Sind wir bereit, auch uns für Menschen einsetzen, die in ihren Ländern auch keine Religionsfreiheit haben? Oder sind wir Menschen geworden, die ab und zu auch für die verfolgten Christen beten? Wir sehen, dass es auch um eine moralische Reform unserer Gesellschaft geht. Und es wird auch die Frage natürlich gestellt, ist es unsere Verantwortung, diesen moralischen Niedergang der Gesellschaft zu bremsen, versuchen dagegen zu kämpfen, zu bremsen? Oder sollen wir das einfach so lassen? Also, ja. Es gab immer in der Geschichte der Christen diese zwei Tendenzen. Zunächst die Tendenzen des Pietismus, zu sagen, das geht uns nicht an, und dann mehr wahrscheinlich auch in den reformierten Christen. Es gibt auch sehr, sehr starke Traditionen, das hat man vor allem in England gesehen, dass Leute gesagt haben, Jesus Christus ist nicht nur der Herr der Gemeinde, sondern Jesus Christus ist auch der Herr der Gesellschaft. Und deshalb sollen wir dafür sorgen, dass in der Gesellschaft Gott geehrt wird. Es geht auch zum Beispiel die Rolle der 10 Gebote in der Gesellschaft. Sollen wir als Christen kämpfen, dass die 10 Gebote einen Platz haben in der Gesellschaft? Sollen wir uns dafür einsetzen, dass in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland immer noch diese Vorwort steht, in Verantwortung vor Gott? Oder sollen wir das einfach ignorieren und sagen, das vergessen wir? Ja, entscheidend ist, die Natur der Ungerechtigkeiten richtig einzuordnen. Wir sehen hier, wenn das Thema soziale Gerechtigkeit, es gibt Dinge, die, würde ich sagen, man fragt sich, was soll das denn eigentlich? Und das sollte man vielleicht einfach so vernachlässigen. Aber es gibt auch andere Dinge, die auch zu dem Thema soziale Gerechtigkeit gehören, die doch wichtig sind. Also es geht nicht darum, dir zu sagen, es ist alles Quatsch, oder es sollte wirklich unser Ziel sein als Christen, sondern es geht darum, die Natur der Ungerechtigkeiten richtig einzuordnen. Und deshalb ist es auch wichtig, sich an Definitionen der Bibel zu halten. Was sagt die Bibel über Gerechtigkeit? Nicht nur die Gerechtigkeit des Glaubens, also die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, wir sind gerecht vor Gott, sondern Gerechtigkeit, was heißt das, dass, wenn im Alten Testament von einem Menschen gesagt wird, dass er gerecht war? Es gibt auch eine tatsächlich persönliche, subjektive Gerechtigkeit. Das zweite Thema ist das auch Verhältnis der Gemeinde zu der Obrigkeit. Und das ist ein Thema, das während der Pandemie viele Menschen, viele Christen beschäftigt hat. Ich werde jetzt nicht auf die Frage eingehen, wo die Grenzen unseres Gehorsams gegenüber der Obrigkeit liegen. Vielleicht, wenn einige Fragen haben und sagen, also ich hatte bestimmte Erwartungen, bestimmte Fragen, aber ich habe jetzt keine Antworten gehört zu diesem Thema. Können wir vielleicht extra außerhalb dieses Vortrags uns unterhalten? Aber ich möchte nicht, dass wir jetzt eine Debatte führen. Ja, also was sollen wir tun? Ja, was ist die, was soll unsere Position sein? Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Was ich trotzdem erklären möchte, ist, warum die Behörde so handelt, warum die Obrigkeit so handelt, wie sie handelt heute. Was führt sie so zu handeln, wie sie handelt? Und was sind die Folgen davon? Wir hören immer wieder, dass wir in einer Demokratie leben. Ich glaube, das will ich nicht in Frage stellen. Aber was verbirgt sich hinter der politischen Verantwortung heute? In Wirklichkeit sehen wir immer mehr, dass ein bestimmtes Prinzip auch die Handlungen im politischen Bereich leiten. Das ist das sogenannte Prinzip der Demagogie. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was das heißt, Demagogie. Man sagt ein Demagog. Was ist ein Demagog? Was ist Demagogie? Der Begriff ist heute negativ besetzt. Man sagt, ein Demagog ist jemand, der gefallen will. Er redet, wie das Volk es erwartet. Damals war das anders. In der Antike bezog sich dieser Begriff auf die Art und Weise, wie das Volk regiert wird. Also ein Demagog ist jemand, praktisch ein Demokrat, jemand, der, jemand, der versucht, auch das Volk so zu regieren, dass es zum Wohl dieses Volkes ist. Aber heute werden Entscheidungen getroffen, ich rede von Demokratien, ja, ich rede von einem Land wie Deutschland, werden die Entscheidungen auf der Grundlage der Zustimmung der tatsächlichen oder potenziellen Wähler getroffen. Ich versuche mal zu erklären, wenn die Regierung jetzt bestimmte Entscheidungen trifft im Bereich der Gesundheit jetzt zum Beispiel, also reden wir jetzt von der Impfpflicht oder von Dingen wie, welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, um die Menschen im Fall von Pandemien zu schützen. Wir sollten nicht naiv sein und denken, dass die Menschen, also die Entscheidungen treffen, rationale Entscheidungen treffen. Also sie sind schon rationale Entscheidungen, die sie treffen. Aber im Prinzip gucken sie in erster Linie auf die Zustimmung der Menschen. Wo ist die Mehrheit? Wie denkt die Mehrheit der Menschen? Das heißt, die Umfragen sind sehr entscheidend. Vor allem, wie verhalten sich meine Wähler, wenn ich solche Entscheidungen treffe? Und das ist sehr wichtig, dass wir das heute verstehen. Demagogie ist im Grunde genommen, wenn man der Masse schmeichelt, wenn man an ihre Gefühle, Instinkte und Vorurteile appelliert. Und wenn wir uns heute die Masse der Menschen anschauen, dann stellen wir schnell fest, dass diese Menschen nicht unbedingt christliche Werte teilen. Die haben andere Werte, die haben andere Gefühle, andere Vorurteile. Sie denken anders. Sollten wir uns nicht wundern, wenn bestimmte Dinge passieren in dieser Gesellschaft, die wir vielleicht nicht befürworten. Das dritte Thema im Bereich dieser politischen Herausforderung, das ist der Umgang mit Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind in unserer Welt alltäglich geworden. Was sind Verschwörungen? Eine Verschwörung liegt vor, wenn eine Gruppe ein verborgenes Ziel verfolgt, während sie sich illegitimer Mittel bedient und dabei unbehelligt bleibt. Und wenn wir uns mit diesen Verschwörungstheorien befassen, da sind sie auch per Definition schwer zu beweisen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehr viel Information haben, aber wir sind nicht mehr in der Lage, diese Information richtig zu beurteilen. Also wir wissen nicht, stimmt es, stimmt es nicht? Entspricht es der Wahrheit oder nicht? Finden eine sehr interessante Aussage in der Bibel über diese Verschwörungstheorien in Jesaja Kapitel 8, Vers 12. Und Gott spricht zu dem Prophet Jesaja: Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Lass uns vielleicht diese Stelle anschauen. Jesaja Kapitel 8. Jesaja ist ein Prophet, der sehr viele Könige miterlebt hat. Also wir lesen, dass er, Kapitel 6, sehr bekannt, dass er seinen Dienst angefangen hat im Todesjahr des König Uzzia, also ein König, der sehr lange geherrscht hat. Und nach Uzzia sind eigentlich viele schlechte Könige gekommen. Und im Kapitel 8 herrscht ein König namens Achas. Achas ist ein junger Mensch, der verstanden hat, dass es in seinem Interesse ist, Bündnisse mit anderen Völkern zu machen. Und er verbündet sich mit der Macht der damaligen, mit der aufkommenden Macht der damaligen Zeit, Assur, also die Assyrer. Und das ist natürlich ein Auftrag des Propheten Jesaja, im Namen Gottes gegen diesen Bund mit den Assyrern zu sprechen. Und dadurch, dass Jesaja von Gott beauftragt wird, auch gegen diesen Bund zu sprechen, dann ist es auch so, dass viele denken, das ist eigentlich ein Verschwörer. Im Grunde genommen verschwört er mit anderen Mächten, zum Beispiel den Syrer, die auch mit dem nördlichen Reich Israels auch verbündet waren. Und hier es ist auch schwer für Jesaja, weil er redet im Namen Gottes und ihm wird vorgeworfen, ein Verschwörer zu sein. Ja? Und es ist auch interessant, was Gott auch zu dem Prophet hier sagt, als Ermutigung in Jesaja Kapitel 8, Vers 12. Vielleicht lesen wir Vers 11. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste. Ist auch interessant, dieses Bild. Gott hat den Prophet Jesaja fest bei der Hand gefasst und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Auch im Psalm 2 lesen wir von einer Verschwörung der Völker gegen den Messias, gegen Gott und seinen Messias. Das ist auch eine bekannte Stelle, ich lese sie auch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lass uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Es ist auch so, dass die Gemeinde diesen Psalm so interpretiert hat, dass hier die Rede von unserem Herrn Jesus Christus ist. Ne? Damals war es die Rede von vielleicht in erster Linie von dem König Israels. Aber wir verstehen das so, dass es sich auf unseren Herrn Jesus Christus bezieht. Und das ist auch wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Gott ist im Himmel, er thront und er lacht über die ganzen Dinge, die hier auf der Erde passiert. Und es kann sein, dass wir in einer Welt leben, wo wir mit sehr vielen Problemen konfrontiert sind. Wir werden es morgen sehen. Also wir werden morgen auf die einzelnen Details eingehen und auch sagen und auch sehen, wie wir uns da verhalten sollen, welche, sagen wir so, Rezepte die Bibel uns gibt in solchen Situationen. Aber wir sollen verstehen, dass Gott ein souveräner Gott ist, dass er herrscht. Er ist im Himmel und er lacht über diese Dinge. Er hat Jesus Christus als nicht nur als Messias, sondern auch als König eingesetzt. Und es wird eine Zeit kommen, wo Jesus Christus auch herrschen wird. Und er wird sichtbar herrschen. Und wir werden mit ihm herrschen. Und deshalb, wenn wir heute mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, ob Herausforderungen im theologischen Bereich, wo wir vielleicht ein bisschen verunsichert sind oder verwirrt werden, warum gibt es so viel unterschiedliche Meinung? Warum verhalten sich die Christen so? Warum haben andere Gemeinde? Warum können wir keine Gemeinschaft mit anderen Gemeinden haben? Warum denken sie so anders? Oder wenn wir sehen, was im ethischen Bereich auch passiert, warum leben die Menschen so? Oder im politischen Bereich, warum werden solche Entscheidungen getroffen? Wie soll ich mich da verhalten? Es ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, dass unser Gott herrscht. Er hat einen Plan und er verfolgt diesen Plan. Auch wenn wir vielleicht eine letzte Stelle, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 27, wo Petrus auf den Psalm 2 eingeht. Geschichte 4, den Vers 27. Ja, vielleicht ab Vers 25. Das ist eigentlich ein Gebet der Gemeinde eigentlich. Ne? Du hast... Die Gemeinde betet ja, also die elf beten. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Also Sie sehen hier, das ist nicht nur, ich lese weiter. Die Könige der Herde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sehr interessant, was wir hier sehen. Also es gibt eine Feststellung, also nicht nur eine politische Verschwörung gegen den Messias, in dem hier erkannt wird, dass ja, die Römer und die Juden zusammen sich eigentlich versammelt haben, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber das entsprach dem Willen Gottes, das war der Wille Gottes. Man könnte denken, das ist etwas, was eigentlich schlimm ist. Aber in Wirklichkeit war das von Gott gewollt. Aber wir sehen auch andere Dinge jetzt, zum Beispiel Vers 25. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Warum ersinnen die Völker Nichtiges? Auch ein Bild, als etwas, was auch zu unserer heutigen Gesellschaft sehr gut passt. Also wenn man bedenkt, was da heute, wie die Menschen denken, das ist in den Augen Gottes Nichtiges oft. Aber wir sehen hier, was war die Reaktion der Gemeinde? Das werden wir auch ganz genau am Sonntag sehen in der Predigt. Was ist der Auftrag der Gemeinde heute? Ich habe das auch so genannt, in schwierigen Zeiten wie auch in guten Zeiten. Weil der Auftrag der Gemeinde ändert sich nicht. Ob wir in schwierigen Zeiten sind oder in guten Zeiten, ist der Auftrag der Gemeinde immer derselbe. Aber was erkennen hier die Apostel und die mit ihnen versammelt waren? Dass Gott souverän ist, dass Gott alles in der Hand führt. Und sie lassen sich nicht erschrecken. Ihr Gebet ist, jetzt Herr, du siehst diese Dinge, du siehst diese Drohungen, du siehst diese Gefahr. Man könnte auch sagen, in der heutigen Situation, wenn wir uns die Lage anschauen, da herrscht ein Krieg in der Ukraine oder vielleicht wird auch ein Krieg auch zwischen China und Taiwan irgendwann entstehen. Vielleicht stehen wir am Rande einer sehr schweren Wirtschaftskrise. Das kann uns wirklich verunsichern, diese Dinge, ne? Wie damals auch die Christen verunsichert waren. Aber was war ihre Reaktion? Herr sieht die Drohungen, sieht die Anfechtungen, sieht die Verführungen, sieht die Schwierigkeiten, aber verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Es geht nicht nur um Evangelisation hier, es geht auch um den Auftrag der Gemeinde, im Gottesdienst, in der Gemeinde, in den Bibelstunden, das Wort Gottes mit Freimütigkeit zu verkündigen, sich von dem Wort leiten zu lassen, sich nicht scheuen, eine Bibel heute als Maßstab zu benutzen in dieser Gesellschaft. Lass sie dein Wort mit aller Freimütigkeit reden, indem du deine Hand ausstreckst, und zeigst, dass du Gott bist. Und das soll unsere Reaktion sein in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, angesichts aller dieser Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Herausforderungen theologischer Natur, eine Verwirrung, wo der Glaube, an dem wir bisher festgehalten haben, in Frage gestellt wird, eine ethische Verwirrung auch. Die Menschen leben nicht mehr dann nach den Maßstäben des Wortes Gottes und auch eine politische und philosophische Verwirrung, in der wir leben. Gott möge uns helfen, dass wir uns da nicht erschrecken lassen und dass wir auch hier wie die Apostel reagieren, dass wir auf ihn schauen und ihm darum bitten, dass er uns seinen Geist verleiht. Kein Geist der Angst, der Scheu, sondern ein starker Geist, ein Geist der Besonnenheit, ein Geist der Weisheit, damit wir wissen, wie wir uns als Christen in dieser Gesellschaft verhalten sollen. Amen. So, also, ja, bitte?
Betest du noch mit uns?
Ja. Wie gesagt, das war heute Abend ein bisschen trocken. Wir haben sehr wenig aus der Bibel entnommen, aber morgen wird es anders sein. Aber ich hielt es trotzdem für notwendig, dass wir diese Analyse durchführen, damit wir verstehen, vor welchen Herausforderungen stehen wir. Morgen werden wir sehen, wie die Bibel uns Antworten gibt. Ja, wir beten noch. Ja, Herr, unser Gott, wir sind in einer Welt, wo wir den Eindruck haben, dass das Leben schwieriger wird für uns Christen, wo wir mit Dingen zu tun haben, wo wir vor Herausforderungen stehen, die uns manchmal beunruhigen, die uns Angst machen. Aber wir sehen in deinem Wort, dass du einen festen Plan hast, dass du deinen Knecht Jesus Christus, dein Sohn, auch als nicht nur als Messias gesendet hast, sondern du hast ihn auch als König intronisiert. Und es ist unsere Hoffnung, unsere selige Hoffnung, unser Trost, dass Jesus Christus wiederkommt, dass er herrschen wird, dass wir mit ihm auch regieren werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Herr, lass uns wirklich in dieser Erwartung unseren Auftrag erfüllen. Lass uns auch verstehen, mit welchen Problemen wir konfrontiert sind. Lass sie uns auch anhand deines Wortes, dein Wort verleiht Weisheit. Lass uns diese Probleme erkennen. Lass uns nicht auch Spielzeug in den Händen von Menschen sein, die uns vielleicht manipulieren wollen, die uns verwirren wollen. Herr, wir wollen deine Weisheit haben und uns von deinem Wort leiten lassen. Hilf uns dazu, Herr, und gib uns, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben. Lass uns wirklich erkennen, dass du alles unter Kontrolle hast. Du bist unser Herr, du bist bei uns, du hast versprochen, du wirst uns nicht verlassen. Wir danken dir dafür. Gelobt sei dein Name. In aller Ewigkeit. Amen. Amen.